Das Besondere an dem Film ist, dass dieser Spaziergang durch die Eremitage in St. Petersburg als eine einzige ungeschnittene Kamerafahrt gedreht wurde. Und das hat es in der Form in Spielfilmlänge zuvor nicht gegeben.
Plansequenzen, also lange ungeschnittene Kameraaufnahmen, rückt unsere aktuelle Ausstellung Entfesselte Bilder in den Fokus. Besteht ein Film aus einer einzigen Plansequenz und ist komplett ohne Schnitte entstanden, spricht man auch von einem One-Shot-Film. Der erste Film dieser Art war Russian Ark aus dem Jahr 2002. Über diesen Meilenstein der jüngeren Filmgeschichte und über seine besondere Kameraführung spreche ich heute mit meinem Kollegen Michael Kienzer, Kurator der Ausstellung. Ich bin Naima Wagner aus dem Presseteam des DFF. Hallo Michael.
Hallo Naima.
Ja, der erste One-Shot-Film war also Russian Ark, eine deutsch-russische Koproduktion aus dem Jahr 2002. Regie führte Alexander Sokurov und gefilmt wurde er von Tilman Büttner. Tilman Büttner, der Kameramann, wird am Sonntag, 26. Oktober, auch bei uns im Kino zu Gast sein. Russian Ark ist, obwohl er filmhistorisch so bedeutend ist, ja gar nicht so bekannt wie andere One-Shot-Filme, die danach entstanden sind, zum Beispiel Victoria oder Birdman. Vielleicht kannst du deshalb erstmal kurz beschreiben, worum es überhaupt geht.
Ja, das ist nicht ganz einfach. Man muss ihn eigentlich selbst sehen und erleben, um ihn richtig einordnen zu können. Er lässt sich keinem Genre zuschreiben, keiner klassischen Erzählform. Es ist ein Experiment, sowohl technisch als auch inhaltlich, eine Reflexion über russische Geschichte, Kultur und Identität. Und wir sehen alles aus der Perspektive einer unsichtbaren Erzählerfigur. Ja, also wir hören nur deren Stimme. In der Originalfassung ist es übrigens die des Regisseurs Alexander Sokurov. Er hat es also selbst eingesprochen. Wir nehmen seine Perspektive ein und wir laufen mit dieser unsichtbaren Erzählerfigur durch die Eremitage in St. Petersburg. Das ist eines der berühmtesten und größten Kunstmuseen der Welt, das unter anderem aus dem Winterpalast besteht, also der früheren Zarenresidenz. Und in dem über 60.000 Exponate ausgestellt werden, darunter Meisterwerke von Da Vinci, Rembrandt, Picasso und natürlich vor allem ganz viel russische bzw. sowjetische Kunst. Und dieser Erzähler im Film ist quasi ein moderner Besucher aus der Gegenwart, der durch sämtliche Räume dieses riesigen Museumspalastes wandert. Und dabei begleitet ihn ein französischer Marquis, der die Ereignisse kommentiert, oft ironisch oder skeptisch. Und dieser Marquis ist eine historische Figur, ein aristokratischer Kritiker Russlands aus dem 19. Jahrhundert. Also mit dem Erzähler und dem Marquis prallen zwei Zeitebenen aufeinander. Und mit ihnen bewegen wir uns von Saal zu Saal und in jedem erscheinen Szenen aus einer anderen Epoche russischer Geschichte. Katharina die Große, Nikolaus der Zweite, Diplomaten, Offiziere, Bauern, Künstler. Russische Kunstschätze werden gezeigt und glorifiziert, höfische Zeremonien zelebriert und das Ganze endet dann in einem riesigen Ball zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Es ist keine chronologische Zeitreise, sondern es gibt immer wieder zeitliche Sprünge und Brüche. Es ist eher eine Art poetische Geisterreise, würde ich sagen, durch die russische Vergangenheit. Ja, die Eremitage fungiert hierbei wie eine Arche, daher der Titel Russian Ark, die die russische Seele, die russische Kunst und Geschichte bewahrt und in der alle Epochen gleichzeitig präsent sind. Also die Kunst rettet quasi die Welt. Der Film ist eine Liebeserklärung an dieses Museum, die Eremitage, an St. Petersburg und vor allem an die russische Hochkultur, weshalb er auch nicht ganz unumstritten ist und es trotz viel internationalen Lobs auch zahlreiche kritische Stimmen dazu gab und immer noch gibt.
Ja, du hast das jetzt gerade schon angesprochen. Der Film ist politisch nicht ganz unproblematisch. Da wollen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber vielleicht kannst du mal erzählen, warum er das ist und auch, warum du dich trotzdem dafür entschieden hast, ihn in der Ausstellung zu thematisieren und in der begleitenden Filmreihe zu zeigen.
Ja, man muss etwas vorsichtig sein, wenn man über Russian Ark spricht, denn im Kontext russischer Geschichtspolitik und filmischer Geschichtsschreibung ist er relativ einseitig. Sokurov ist zwar kein lauter Staatspropagandist, aber er inszeniert die russische Geschichte fast ausschließlich durch die Pracht der Zarenzeit. Ja? Figuren wie Katharina die Große oder Nikolaus II. Werden in opulenten Bildern gefeiert, während Unterdrückung, Armut, politische Gewalt kaum sichtbar sind. Die Oktoberrevolution, Bürgerkrieg, Stalinismus, das taucht alles nur am Rande oder überhaupt nicht auf. Und kritische Ereignisse werden weitestgehend ausgeblendet. Die Eremitage wird als Symbol einer einzigartigen russisch-europäischen Kultur dargestellt, wodurch ein Narrativ gestützt wird, dass Russland trotz politischer Brüche eine quasi heilige kulturelle Mission habe. Ja? Dass in diesem Museum allerlei fremde Kulturen bzw. Kulturgüter unter dem russischen Banner vereinnahmt werden und keine weitere Differenzierung stattfindet. Dass wir es hier mit einer imperialen Kolonialmacht zu tun haben. Ne? Das wird nicht weiter thematisiert oder problematisiert. Wir sehen also ein sehr nationalistisches Geschichtsbild mit Russland als ewige Hochkultur. Nostalgisch wird die imperiale Vergangenheit verklärt, die Sowjetzeit ignoriert und das passt natürlich zur offiziellen Linie Putins, die Zarenzeit und Orthodoxie sehr positiv mit russischer Identität verknüpft. Es gibt aber auch Kritikerstimmen, die das relativieren und die sagen, naja, Russian Ark ist weniger Propaganda, sondern eher eine melancholische Meditation, eine Art Abschied von der europäischen Kulturtradition, die Russland einst mitprägte. Also es ist sehr komplex, auch Sokurov, der Regisseur, ist nicht ganz eindeutig zuzuordnen. Er hat zwar wiederholt staatliche Förderung erhalten, wurde vom russischen Establishment offiziell geehrt, auch Russian Ark hätte ohne staatliche Unterstützung nicht entstehen können. Und er hat sich auch manchmal in nationalpatriotischen Tönen geäußert, aber immer eher auf die besondere russische Kultur bezogen. Andererseits hat er Putin und das System auch mehrfach kritisiert, zum Beispiel was Einschränkungen der Kunstfreiheit betrifft, hat Reformen gefordert. Ich selbst bin jetzt alles andere als ein Experte auf diesem Gebiet und traue mir auch gar nicht zu, da eine eindeutige Position zu beziehen. Und das ist auch überhaupt nicht meine Absicht im Hinblick auf die Ausstellung, in der auch andere problematische Filme, zum Beispiel Soy Cuba, gefeatured werden. Es geht mir hierbei nicht um die Inhalte der Filme, nicht um die Narrative, die Politik, die dahinter steckt, sondern vielmehr um die Ästhetik, um die außergewöhnliche Machart. Und da muss man ganz klar sagen, dass in technischer, stilistischer Hinsicht Russian Ark eine ganz besondere Stellung in der Filmgeschichte einnimmt und bei diesem Ausstellungsthema auf keinen Fall fehlen darf. Ich lege in der Ausstellung den Fokus auf die technische Pionierleistung, die der Film darstellt, und ich hoffe, dass die BesucherInnen das ebenso tun.
Mhm. Die technische Pionierleistung, sagst du. Was wurde denn bei dem Film anders gemacht als bei anderen Filmen davor?
Das Besondere an dem Film ist, dass dieser Spaziergang durch die Eremitage in St. Petersburg als eine einzige ungeschnittene Kamerafahrt gedreht wurde. Und das hat es in der Form in Spielfilmlänge zuvor nicht gegeben. Was es zuvor gab, waren Filme, die nur so getan haben, als bestünden sie aus einer langen, ungeschnittenen Aufnahme. Ja, wir haben hier im Podcast schon häufiger darüber gesprochen. Das bekannteste Beispiel ist sicher Rope, Cocktail für eine Leiche von Alfred Hitchcock von 1948. Und noch in den 1990er Jahren mussten Filme, die den Eindruck erwecken wollten, es gäbe keine Schnitte, diese verstecken, indem sie Reißschwenks einbauen oder das Bild kurz dunkel wird, sodass im Schwarz geschnitten werden kann. Ja, da gibt es zum Beispiel noch 1997 den Film Running Time, ein ja, Low-Budget-Krimi, der noch so gedreht werden musste. Es musste also getrickst werden bei diesen Filmen, weil die natürlich noch analog gedreht wurden und die Filmstreifen, ob 35mm oder 16mm, nun mal eine gewisse maximale Länge hatten und wenn die erreicht war, musste die Kamera stoppen und die Filmrolle gewechselt werden. Das heißt, ein Durchdrehen, in Anführungszeichen, war technisch einfach nicht möglich. Naja, und dann wurden um die Jahrtausendwende die ersten professionellen High-Definition-Digitalkameras für Spielfilmproduktion auf den Markt eingeführt. Und das war natürlich ein riesen Game-Changer, denn digitale Kameras kennen keine Obergrenze bei der Aufnahmedauer. Wobei das nicht ganz stimmt, denn anfangs gab es sehr wohl ein Limit, da die Speicherkapazität der digitalen Datenträger, ob Festplatte oder Speicherkarte, natürlich auch beschränkt war. Wir sprechen hier von großen, unkomprimierten Datenmengen und wir alle kennen das, wenn wir mit dem Handy zu viele, zu lange Videos aufnehmen, dann ist irgendwann der Speicher voll. Aber das ist natürlich eine Einschränkung gewesen, die über die Jahre immer weniger relevant geworden ist. Das, was früher als 1 Gigabyte riesengroß empfunden wurde, die Datenmenge. Das ist im Vergleich zu heute, wo wir uns in Terabyte-Dimensionen bewegen bei Festplatten, natürlich ganz was anderes. Ja. Also da hat sich viel getan. Und es war letzten Endes auch kein Hindernis für Filmschaffende wie Sokurov, das nicht doch mal zu versuchen und einen kompletten Film, wie er es selbst immer wieder gesagt hat, in einem Atemzug zu gestalten und aufzunehmen. Für ihn war das übrigens gar nicht das Besondere, also das, was den Film auszeichnet, diese ununterbrochene Einstellung. Er wollte nicht irgendeinen Rekord aufstellen oder das Filmemachen neu erfinden. Er wollte lediglich einen künstlerisch wertvollen Film machen, bei dem der Zweck quasi dieses Mittel des One-Shots gerechtfertigt hat.
Und Russian Ark war wirklich der allererste Spielfilm, der so gedreht wurde?
Jein. Schon 2 Jahre vor Russian Ark, im Jahr 2000, kam ein digitaler One-Shot-Film in die Kinos, nämlich Time Code von Mike Figgis. Figgis zeigt darin in Echtzeit und ohne Schnitte 4 miteinander verknüpfte Erzählstränge in 4 Bildfenstern, die gleichzeitig zu sehen sind. Wir sehen also eine Art 4-fach-Splitscreen und können als Zuschauende quasi auswählen, welchem dieser 4 Bilder wir unsere Aufmerksamkeit widmen, wobei das ein Stück weit gelenkt wird durch die Tonmischung von Mike Figgis. Und natürlich war dieser Dreh auch eine große Herausforderung, ne? 4 Kameras gleichzeitig auf die Sekunde genau zu starten und so aneinander vorbei zu dirigieren, dass sie nicht sich gegenseitig ins Bild kriegen. Doch im Gegensatz zu Russian Ark war das alles viel improvisierter und das merkt man im Film auch an. Es gab kein richtiges Skript, keine Proben, es gab nur eine ganz grobe Plotstruktur und eine gewisse Charakterzeichnung. Und die vier Kameraoperateure mussten sehr instinktiv handeln. Und anders als Russian Ark, wo es nur ganz wenige Takes gab, eigentlich nur einen einzigen, der an einem einzigen Tag entstanden ist, wurde Timecode über einen Zeitraum von 2 Wochen gedreht und es gab, glaube ich, 15 verschiedene Takes. Und darüber hinaus wurde Timecode mit digitalen Videokameras gedreht. Das ist qualitativ was ganz anderes als die HD-Kameras, mit denen Russian Ark oder später dann auch Victoria in Kinoqualität gefilmt wurden. Die DV-Cams, die bei Timecode eingesetzt wurden, die liefern ein viel schlechteres Bild, was für den Film Timecode aber ausreichend war, weil da die Aufnahmen ja sowieso nur als kleine Bildfenster gezeigt wurden. Das war auch in erster Linie ein filmisches Erzählexperiment, auch eine großartige Pionierleistung, die aber etwas anders gewichtet werden muss als Russian Ark und bei der das gleichzeitige Schauen mehrerer Aufnahmen, mehrerer Perspektiven viel bedeutsamer ist als die Tatsache, dass es keine Schnitte gibt. Für Russian Ark war die visuelle Qualität schon sehr, sehr entscheidend. Also mit einer digitalen Videokamera hätte niemals das gleiche Ergebnis erzielt werden können.
Du hast das jetzt ja auch schon so ein bisschen umschrieben. Also es geht ja nicht nur um diese ununterbrochene Aufnahme, also diese filmtechnische Besonderheit bei Russian Ark, sondern auch, wie dieser One-Shot inszeniert ist und umgesetzt ist. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen?
Ja, also Russian Ark ist nicht nur der erste komplett ungeschnittene, aus einer Einstellung bestehende Film in Spielfilmlänge. Er stellte zugleich die längste Steadicam-Sequenz dar, die bis dato gedreht wurde. Das heißt, die eine Einstellung des Films ist kein statischer Longtake, wie das Andy Warhol bereits in den 1960er Jahren gefilmt hat, sondern es ist eine elaborierte 90-minütige Plansequenz, in der sich die Kamera quasi nonstop bewegt. Das ist die eine Besonderheit. Die andere ist der Drehort, der zugleich, wie ich gesagt habe, Zentrum der Handlung ist, nämlich die Eremitage in St. Petersburg. Während die Vorbereitung des Films fast 2 Jahre gedauert hat, musste der Dreh on location innerhalb eines einzigen Tages gelingen. Was natürlich ein logistischer Kraftakt war. Denn das Museum, eines der größten der Welt, konnte bzw. durfte nur für 2 Tage geschlossen werden. Und da einer dieser beiden Tage bereits zur Vorbereitung der Räume, technisch und gestalterisch, genutzt werden musste, blieb nur ein richtiger Tag für den Dreh. Um die 50 Elektriker mussten innerhalb von 24 Stunden über 30 riesige Räume ausleuchten, und zwar mit Hilfsmitteln wie Helium-Lichtballons, die das Licht von der Decke abstrahlen, ne? Denn aufgrund der 360-Grad-Bewegung der Kamera durfte natürlich nichts an den Wänden angebracht werden, weil das sonst im Bild zu sehen wäre. Teilweise aber auch, weil das Museum das so vorgegeben hat. Manche Fenster mussten auf jeden Fall geschlossen bleiben, um die unersetzlichen Kunstwerke zu schützen, sodass es teilweise enorme Kabelwege gab. Also man konnte das Kabel zur Stromversorgung jetzt nicht einfach aus dem Fenster rauslegen. Und man musste Notstromaggregate einsetzen, die rings um den Zarenpalast aufgebaut wurden. Und das finale Licht stand dann auch wirklich erst eine Dreiviertelstunde vor Drehbeginn. Naja, und neben diesen technischen Herausforderungen mussten zudem an die 3000 Menschen vor und hinter der Kamera kostümiert, geschminkt, choreografiert werden. Und das alles in einem Rennen gegen die Zeit, vor allem gegen das schwindende Tageslicht. Denn man brauchte das natürliche Licht als Lichtquelle. Und es gibt auch einige Außenaufnahmen. Der Dreh fand im Dezember statt und St. Petersburg hat in dem Monat eigentlich nur 4 Stunden richtiges Tageslicht, zwischen 12 und 16 Uhr. Und es gab 3 missglückte Startversuche, das heißt, die Aufnahme wurde abgebrochen und musste neu gestartet werden. Sokurov und Kameramann Tilman Büttner hatten abgemacht, wenn in den ersten 20 Minuten ein Fehler passiert, dann wird neu gestartet. Und das war halt ein paar Mal der Fall. Einmal ist jemand falsch durchs Bild gelaufen, einmal brannte ein Scheinwerfer durch, einmal hat sich Büttner in einer Glasscheibe gespiegelt. Und dann beim 4. Take, der gegen 14.30 Uhr gestartet wurde, da musste es dann gelingen. Zum einen wegen des Tageslichts, das wie gesagt ab 16 Uhr verschwunden gewesen wäre. Und zum anderen wegen der begrenzten Speicherkapazität der Festplatten. Die hätten nicht mehr Material aufnehmen und speichern können und die Batterien wären auch irgendwann alle gewesen. Das heißt, da gab es dann kein Zurück mehr. Und natürlich gab es in diesem finalen Take auch Dinge, die das Team als Fehler empfunden hat und die dann im Nachhinein in der Postproduktion ein Stück weit korrigiert wurden. Aber im Großen und Ganzen hat es dann doch ganz gut geklappt und sie haben es geschafft.
Wow, das klingt unglaublich und anstrengend. Ich bin sehr gespannt, was wir da von unserem Gast am Sonntag noch erfahren werden von den Dreharbeiten, was du jetzt schon so eindrücklich geschildert hast. Du hast jetzt aber auch in der Postproduktion Korrekturen erwähnt. Gab es also doch einige Tricks, die angewendet wurden im Nachhinein, damit der Film so aussehen konnte, wie er jetzt aussieht?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich wurden Bild und Ton in der Postproduktion sehr stark bearbeitet. 6 Wochen lang wurde täglich 12 Stunden an der Nachbearbeitung gearbeitet. Und normalerweise ist ja einer der Vorteile eines One-Shots, dass durch die fehlende Montage, das fehlende Schneiden, die Nachbearbeitung relativ schnell gehen kann eigentlich. Aber das war hier definitiv nicht der Fall. Sämtliche Dialoge, sämtliche Tonelemente wurden separat aufgenommen und abgemischt, da beim eigentlichen Dreh Sokurov mit Büttner und dem Kamerateam mitgelaufen ist und Anweisungen an Cast und Crew gebrüllt hat, die dann natürlich nachträglich entfernt werden mussten. Beziehungsweise haben sie nach Abschluss des einen gelungenen Bild-Takes einen zweiten vollständigen Take gedreht, wo nur der Text, nur der Dialog aufgenommen wurde. Und dann noch einen dritten, wo nur die Umgebungsgeräusche in dem Museum aufgezeichnet wurden. Also da ist dann die Kamera und Steadicam nicht mehr involviert gewesen, da wurde dann nur der Ton aufgezeichnet. Und das wurde halt alles dann in der Postproduktion abgemischt. Aber auch auf der Bildebene gab es nachträglich viele Retuschen und Reparaturen. Lampen und ihre Reflexion, Spiegelung, Kabel und andere Elemente, die nicht in die Zeit reingehörten, in die historische, wurden hinterher digital herausgenommen. Die komplexe Farbdramaturgie des Films, also ob warme oder kalte Farben, Helligkeit oder Düsternis, also beispielsweise wird das postrevolutionäre Russland in eher trüben, finsteren Tönen gezeigt. Das verdankt sie auch komplett der digitalen Bildbearbeitung. Und teilweise wurden sogar die Aufnahmen der Kamera nachträglich im Hinblick auf die Bildgröße verändert. Manchmal wird für den aufmerksamen Zuschauer auch sichtbar in das Bild ganz langsam hinein oder rausgezoomt, wodurch so leicht surreale Verzerrungen entstehen und teilweise auch der sogenannte Vertigo-Effekt. Also wenn Kamerabewegung und Zoombewegung entgegengesetzt stattfinden, dann erzeugt das eine Art tunnelartigen hypnotischen Sogeffekt, der in der Filmsprache als Vertigo-Effekt bezeichnet wird, basierend auf Hitchcocks gleichnamigen Film. Und dadurch wird die Tiefe der Räumlichkeiten des Museums immer wieder betont. Also das wurde gemacht. Schneeflocken wurden digital hinzugefügt. Das Schlussbild im Film ist ein digital erzeugtes Bild. Es wurde also viel digital manipuliert, weshalb es auch Stimmen gibt, die sagen, eigentlich ist der Film gar kein One-Shot-Film, sondern eigentlich ist das ein Montagefilm. Nur, dass die Montage hier nicht Dauer und Zeit strukturiert, sondern die zusammengesetzten Schichten des Bildes sozusagen. Ja. Aber auch wenn der Film natürlich ganz anders und sicher auch weniger ästhetisch aussehen würde, ohne diese ganzen Korrekturen und Ergänzungen, ist meines Erachtens dennoch die Tatsache, dass er ohne Schnitt, ohne Stopp, in einer ununterbrochenen Aufnahme an diesem Ort mit diesen vielen Menschen vor und hinter der Kamera entstanden ist, das, was ihn auszeichnet und ihm in der Filmgeschichte eine ganz besondere Stellung sichert.
Mhm. Ja, der Kameramann und Steadicam-Operateur ist ja dann am Sonntag bei uns zu Gast, Tilman Büttner. Und du wirst mit ihm dann über seine Kameraarbeit sprechen. Von der LA Weekly wurde er mit Neil Armstrong verglichen, der als erster Mensch den Mond betreten hat. Ist das ein berechtigter Vergleich oder doch ein bisschen übertrieben?
Ja, das ist natürlich ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Wie bei der Mondlandung muss man auch hier sagen, dass es ohne die richtige Technik und viele kluge Köpfe und helfende Hände im Hintergrund natürlich nicht hätte gelingen können. Ja. Es gab eine ganz, ganz wichtige Kerncrew, die 10 Getreuen haben sie sich genannt, die mit Büttner mitgelaufen ist. Ja, zum Beispiel eine Person an der Funkblende, also darüber wurde der Lichteinfall in die Kamera quasi gesteuert per Funk, ein Schärfenassistent, einer, der den Festplattenrekorder getragen und kontrolliert hat, einer, der per Funk zwischen den Beleuchtern und dem Assistenten an der Blende im Austausch stand. Dann gab es jemanden für Continuity, wobei die Rolle eine etwas andere als üblich war. Normalerweise achtet die Continuity-Person ja darauf, dass inhaltliche und visuelle Anschlussfehler vermieden werden. Also dass zum Beispiel die Kleidung oder die Frisur sich nicht verändern. Aber hier musste die Person das Timing im Auge behalten und sicherstellen, dass sie nicht zu lange an einem Ort verweilen und weiterlaufen, damit der Aufnahmerekorder nicht plötzlich voll ist oder die Batterie leer, bevor sie das Ziel erreichen. Und eine Übersetzerin gab es auch, die vor allem Sokurovs Anweisung übersetzt hat. Es war ja eine deutsch-russisch gemischte Crew. Und witzigerweise haben diese Kerncrew-Mitglieder auch alle ein historisches Kostüm getragen, falls sie versehentlich ins Bild geraten. Es ist auch nicht so, dass Büttner die Kamera oder Steadicam umgeschnallt hätte, auf Record gedrückt hat und los ging es. Es waren diverse technische Ergänzungen und Erfindungen von verschiedenen ExpertInnen nötig, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Mit der Kamera allein, so wie sie von Sony bereitgestellt wurde, wie gesagt, die allererste HD-Spielfilmkamera überhaupt. Damit hätte Büttner das gar nicht so filmen können. Die war erstmal unheimlich schwer, sodass er alle unnötigen Teile abmontiert hat, Schulterpolster und solche Sachen. Und ein größeres Problem war, dass diese Kamera maximal 45 Minuten ununterbrochen aufzeichnen und speichern konnte. Und nun war aber klar, dass diese Aufnahme, dieser Film, mindestens 90 Minuten dauern würde, also die doppelte Zeit. Und es war dann eine Kölner Firma, die einen Festplattenrekorder gebaut hat, der an die 90 Minuten unkomprimiertes HD-Material speichern konnte. Aber nur ein einziges Mal. Also man konnte nicht einfach alles löschen und neu bespielen. Deswegen war auch da ein gewisser Druck. Ja, das war ein weiterer Grund, warum der Dreh in ganz wenigen Takes gelingen musste. Und der Rekorder wog zudem allein über 20 Kilo. Eine zweite deutsche Firma hat wiederum eine spezielle Lithium-Batterie entworfen, damit die Festplatte so lange mit Energie versorgt werden kann. Man konnte ja schlecht die an den Strom anschließen beim Laufen. Und ein Spezialist für Kameraausrüstung hier aus Wiesbaden hat schließlich ein passendes Steadicam-Rig konstruiert. Das Gestell, an der dann die Kamera angebracht wird. Und die Steadicam-Weste wiederum wurde von einer kanadischen Firma aus Carbon angefertigt, durch die das Gewicht des Geräts besser auf den Körper verteilt wird. Aber wir sprechen von einer Gesamtlast von ca. 35 Kilo, die Büttner über eine Strecke von 1,5 Kilometern und aufgrund der mehreren Abbrüche insgesamt über 2 Stunden Drehzeit am Stück tragen musste. Es gab einige wenige Momente, wo er sich auf einen Kamerawagen, einen kleinen Dolly, gesetzt hat. Zum Beispiel für die Szene, in der ein paar Mädchen einen Korridor entlang rennen, also diese schnelle Fahrt, wurde mit Hilfe eines Dollys realisiert. Das heißt, da konnte er sich immer mal kurz ausruhen, aber nie länger als 30 Sekunden. Und er musste auch ganz vorsichtig auf- und absteigen, während sich der Dolly bewegt. Das kostet ja auch eine gewisse Kraft. Und er hatte nicht nur diese extrem physische Last zu tragen, sondern natürlich auch einen enormen psychologischen Druck. Ne? Was, wenn er einen Fehler gemacht hätte, wenn er an der Kamera irgendwas falsch eingestellt hätte, gestolpert wäre? Die Aufnahme wäre ruiniert gewesen. Und da Festplatten verhältnismäßig heikel sind, bestand beim Dreh stets die Gefahr, dass die Datenträger beschädigt werden und die Aufnahmen verloren gehen könnten. Ne? Zumal die separat getragen wurden, die Festplatten, und über ein Kabel mit der Kamera verbunden waren. Was, wenn jemand über das Kabel stolpert, zum Beispiel die 200 Tanzenden in der Ballsequenz? Also allein diesen Gedanken musste er quasi die ganze Zeit mit sich tragen. Und auch wenn Sokurov mit den SchauspielerInnen mehrere Monate in einem Studio geprobt hatte und Büttner vorab ein paar Mal mit einer kleinen Videokamera den Weg in der Eremitage abgelaufen war, Konnte vieles vor dem eigentlichen Dreh nicht getestet werden, auch ein Großteil der Technik nicht. Es gab nie eine gemeinsame Generalprobe mit allen Beteiligten. Das heißt, der Dreh selbst war die Generalprobe. Und dass er das durchgehalten hat, geistig und körperlich, das ist schon eine absolute Meisterleistung, die hohe Anerkennung verdient und ihn schon zu einer Art Neil Armstrong des Films macht. Und er berichtet in dem Making-of und Artikeln zum Film auch, dass es einen Moment gab gegen Ende vor dieser großen Ballsequenz, wo er eigentlich nicht mehr konnte und kurz davor war abzubrechen. Und die Schmerzen in der Leistengegend, auf der das Hauptgewicht der Kamera ruhte, waren einfach zu groß. Und dann hat er sich aber mit letzten Kräften zusammengerissen und das dann doch durchgezogen. Da war der Ehrgeiz dann doch zu groß. Das wird er im Gespräch am Sonntag sicher auch nochmal erzählen. Ich meine, dass er physisches einiges aushalten kann, das hatte er ja bereits mit seinen Steadicam-Shots für Lola Rent bewiesen. Das war der Film, durch den Sokurov auf ihn als Kameramann auch aufmerksam geworden ist. Und da läuft er ja konstant mit der rennenden Lola mit in großer Geschwindigkeit. Und auch wenn es da viele Schnitte und beim Dreh sicher viel Stop and Go gab, war das körperlich auf jeden Fall auch eine große Herausforderung. Wie jede Steadicam-Aufnahme. Ja, die Steadicam-Weste verteilt zwar das Gewicht auf den Körper, aber es ist trotzdem immer noch verdammt schwer. Und Büttner hat zur Vorbereitung auf den Dreh auch besonders häufig das Fitnessstudio besucht. Und er hat mal in einem Interview gesagt: Nach Lola Rent war ich 5 cm kleiner und seit Russian Ark plagen mich Plattfüße.
Vielleicht noch eine kleine persönliche Frage zum Abschluss. Wie ist es denn für dich? Du bist ja jetzt schon wahnsinnig lange mit Plansequenzen als Thema beschäftigt, als Kurator der Ausstellung. Jetzt jemanden gegenüber zu sitzen am Sonntag, der so aus der Praxis kommt. Also gibt es für dich noch Fragen, die noch unbeantwortet sind? Oder gibt es Dinge, die du ihn gerne noch fragen möchtest?
Also es interessiert mich schon zu wissen, wie sich das anfühlt. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt retrospektiv sagen kann, wenn man sowas gedreht hat, während man eine solche Sequenz dreht. Ich meine natürlich, einen kompletten One-Shot-Film so zu drehen, ist nochmal eine ganz eigene Nummer. Aber inwiefern man sich zum Beispiel auf die kreativen Aspekte konzentrieren kann, wenn man gleichzeitig diesem Druck ausgesetzt ist, also ob das irgendwie beim Drehen sehr stark mitschwingt, oder ob man einfach so drin ist in der Zone quasi und so mitgerissen wird auch von dem Geschehen. Ich meine, das ist ja auch im Fall von Russian Ark, da passiert ja unglaublich viel und es ist alles bunt und es sind Massen von StatistInnen und man weiß gar nicht, wo man zuerst irgendwie das Auge drauf richten soll, ob man quasi da in einer Art Rausch drin ist, die dann eben zumindest eine gute Stunde lang einem vergessen lässt, wie anstrengend das eigentlich ist, bis dann irgendwann der Körper halt wirklich sich meldet und sagt so, es geht gar nicht mehr. Also das würde mich interessieren, jetzt in seinem Fall auch besonders, wie er zur Steadicam kam, denn er ist schon einer der renommiertesten Steadicam-Operateure in Deutschland oder hat sich darauf spezialisiert, hat gesagt, er könnte sich ein Leben ohne Steadicam nicht vorstellen. Also wie er es quasi, ja, wie er das zum ersten Mal gesehen hat, wie er das zum ersten Mal ausprobiert hat, weil, wie ich schon eben sagte, es ist sehr schwer, auch das zu bedienen. Es braucht schon ein gewisses Geschick, das zieht man nicht an und sofort kann man das irgendwie verwenden. Und wie dann so sein Werdegang war und jetzt vielleicht auch, ich meine, Russian Ark ist jetzt über 20 Jahre her, ob er seitdem neue Herausforderungen in dem Kontext hatte, vielleicht andere Plansequenzen drehen musste, mittlerweile mit ganz anderer Technik, ne? Diese HD-Kamera, die damals eingesetzt wurde, ich glaube, die ist gar nicht mehr im Einsatz. Mittlerweile gibt es natürlich ganz, ganz andere, viel bessere Modelle. Vielleicht ist das alles mittlerweile auch viel leichter vom Gewicht her. Und wie sich das jetzt vielleicht auch so verändert hat in den letzten 25 Jahren. Aber ja, ich finde es immer spannend, auf jeden Fall mit Filmschaffenden darüber zu sprechen, die das wirklich mal gedreht haben. Und ich weiß nicht, ob ich jemals irgendwie in die Situation komme, an einem Film mitzuarbeiten, hinter den Kulissen. Aber das fände ich auf jeden Fall sehr spannend, das auch mal selbst zu erleben, wie das ist, sowas zu drehen, sowas zu machen.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Gespräch am Sonntag und ja, was der Gast dann noch vom Dreh zu berichten hat und über diese unglaubliche Leistung, über die du jetzt ja schon ganz viel Interessantes erzählt hast. Also vielen Dank dafür und bis
Gerne.
Sonntag im Kino. Das war mein Gespräch mit Kurator Michael Kienzer. Er hat den Film Russian Ark vorgestellt, den ersten echten One-Shot-Film der Filmgeschichte, der aus einer einzigen ungeschnittenen Kamerafahrt besteht. Ausschnitte aus dem Film und seinem Making-of werden in unserer Ausstellung Entfesselte Bilder gezeigt, die noch bis zum 1. Februar 2026 im DFF zu sehen ist. Wenn ihr euch für alles rund um die Kamera im Film interessiert, dann hört doch gerne auch mal in unsere früheren Folgen rein. Darin hat Michael zum Beispiel über die Werke der Regisseure Alfonso Cuarón und Brian De Palma und des Kameramanns Michael Ballhaus gesprochen, über One-Shot-Filme und über Slow Cinema. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert am besten diesen Podcast oder unseren anderen Podcast Filmgeschichte in Objekten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.